Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Folge Nummer 93 und bei dieser Zahl klingelt es wahrscheinlich jedem, worum es in dieser Folge unter anderem geht. Wir sprechen über den Außerirdischen, der die Motorradszene im letzten Jahrzehnt geprägt hat wie kaum ein anderer. Es geht aber auch wieder um klassische Schrauberfails und um unsere Ausfahrt. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Ja, Leute, da sind wir wieder. Es ist wieder Gasgeflüster-Zeit. Mein Lieblings-Co-Host Jan sitzt mir gegenüber, grinst mich an wie ein Honigkuchenpferd, denn er hat wieder die Technikspielereien ausgepackt und mich jetzt damit betraut, das Intro zu machen, was ja normalerweise... Es hat sich irgendwie so entwickelt, dass Jan das eigentlich immer macht, warum auch immer. Am Anfang haben wir uns dann so ein bisschen aufgeteilt. Jetzt diesmal das Intro mache, euch recht freundlich begrüße und ihm damit auch die Gelegenheit gebe, so ein bisschen mit seinem Spielzeug rumzuspielen. Jan, es ist kein Motorrad, mit dem du rumspielst. Was mach? Ja, genau, da ist er wieder. Der Herr der Regler, völlig am Start und freut sich wie ein kleines Kind.
Ja, herzlich willkommen auch erstmal von meiner Seite und danke für dieses wunderschöne Intro. Ich musste hier einfach nur mal ein paar Knöpfe parallel drücken und wusste heute auch gar nicht so richtig zu starten. Aber ich freue mich auch, dich endlich mal wiederzusehen und außerdem Spoiler, dass wir gleich nochmal wieder was zu unserer Ausfahrt sagen, haben wir natürlich noch ein paar andere Sachen mit dabei und ich habe heute auch was vorbereitet für diesen Podcast, weshalb wir dieses spezielle Tool brauchten und ich bin mal gespannt, ob das im weiteren Verlauf denn klappen wird. Aber... Spoiler zur Seite oder wie soll man sagen, Cliffhanger, wie auch immer. So viel können wir heute auch mal sagen. Wir sind seit Ewigkeiten einfach mal wieder zu zweit hier am Biker-Stammtisch. Wir hatten jetzt echt viele, viele Gäste und Gästinnen vor allem. Sehr spannende Inhalte. Die letzte Folge auch über die Fahrassistenzsysteme war für mich eine wahre Erleuchtung. Also da auch nochmal einen herzlichen Dank, dass du auch den Gast mit herangebracht hast. Aber bei all diesen interessanten Einblicken, die wir da bekommen haben, ja, merke ich schon so richtig, dass es in mir rumort. Es fehlt mir
es einfach ist zu, mal wieder. Unser Gespräch ist zu kurz gekommen. Der Austausch zwischen uns beiden.
Einfach mal wieder Stammtischgelaber. Hier, vor allem mit GästInnen, muss man ja immer aufpassen, dass die ihren Redeanteil bekommen. Und das ist ja schon immer ein Problem, weil wenn wir zu zweit sind, müssen wir schon immer aufpassen, dass nur eine andere Person auch noch einen Redeanteil bekommt.
Ja, deswegen grinse ich jetzt nämlich auch hier und grinse schon wieder wie ein Honigkuchenpferd, so wie du es gerade gemacht hast, weil Jan natürlich gesagt, wir haben ja, er wusste ja gar nicht, wie er einsteigen sollte in diesen Podcast und so, und das ist ja alles völlig neu und so, wir wissen ja gar nicht, worüber wir reden sollen. Das wissen wir natürlich. Wir haben natürlich uns im Vorfeld auch schon unterhalten und das ist ja das Spannende an der Geschichte. Jan hat, bevor wir losgelegt haben und ich weg vom Computer war, aber noch mit meinem Headset gekoppelt, hatte mir quasi die Agenda durchgegeben, die er hier quasi im Podcast besprechen will. Und jetzt tut er hier so beim Eingang so scheinheilig, ja, ich weiß ja gar nicht, wie ich loslegen soll. Und das war ja schon ganz lange nicht mehr, dass wir keine Gäste hatten. Aber das unterstreicht ja noch ein bisschen diesen inneren Drang, von dem du vorhin gesprochen hast, tatsächlich wieder mal ins Zwiegespräch zu gehen. Und mir wahrscheinlich auch ein bisschen dein Leid zu klagen. Ein Agendapunkt war ja unter anderem Schrauberei. Aber auch das wird wieder ein Spoiler. Denn bevor wir uns in die Abgründe von Jans Garage begeben, werden wir uns auf die Höhen der Motorrad-Weltmeisterschaft erheben.
Ja. Und jetzt musst du musst du mich zu Wort kommen lassen, denn es ist ganz klar.
Ja, natürlich.
Folge Nummer 93, die Zahl ist magisch und mystisch und so wie wir es bei Folge 46 hatten, müssen wir hier natürlich auch ein heißes Thema besprechen. Und bevor ich das jetzt weiter spoiler, habe ich nämlich hier was zum Einspielen.
But as easy as that, devastating win for Marc Marquez as he crushes everyone.
Marquez get away here. He's going to snap straight back at him, and he does. So Valentino Rossi goes through on Marc Marquez, and the crowd are on their feet. Marquez goes straight back at him as well. These two then shoulder to shoulder through that double quick.
Zack, das ist Marc Marquez. Das ist ein Killer auf zwei Rädern.
All hail the king of the ring, 28-year-old Spaniard Marc Marquez.
Marquez knows it's coming. He can't stop it. It's the cutback. The checkered flag is out.
He's done it.
He wins in Thailand, and he is the 8-time world champion.
So, ein kleiner Einspieler, der mal die Emotion zeigen sollte, die rund um diese magische Nummer 93 doch immer wieder in den letzten Jahren aufgekommen sind. Marc Marquez, wie auch immer, die Aussprache variiert ja auch von Land und Kommentator und so weiter. Weltmeister, Motorradweltmeister, mehrfacher Motorradweltmeister, amtierender gerade nicht, aber ein junger Mann aus Spanien, der auf jeden Fall in jüngster Zeit die Geschichte der Motorradweltmeisterschaften und vor allem die Regeln und physikalischen Extreme völlig neu definiert hat. Kann man so sagen, Michel, oder? Was war das für eine schöne Einleitung?
Das hast du wirklich hervorragend gemacht. Und jetzt verstehe ich auch, warum du vorhin schon mit diesen wirklich pausbäckigen Wangen da saßt und dich gefreut hast wie ein kleines Kind auf das, was du gleich hier loslassen würdest. Also wirklich eine richtig, richtig coole Aktion und einen coolen Akustik-Joker, den du jetzt hier mit diesem Einspieler gezogen hast. Hatten wir ja so bei uns vor allen Dingen nicht so geschmeidig, noch nicht in der Sendung. Und das ist natürlich auch eines Marc Marquez mehr als würdig. Aber es gibt tatsächlich noch einen weiteren Grund, warum Marc Marquez in dieser Folge Thema sein muss tatsächlich. Nicht nur die 93, denn er ist am 17.02.2023, also jetzt vor ein paar Tagen, 30 Jahre geworden. Er ist Geburtstagskind der Woche und damit auch eben prädestiniert, hier in der Folge aufzutauchen und dass wir so ein bisschen Revue kapitulieren, was er in diesen kurzen 30 Jahren schon alles erreicht hat. Und das Verrückte an der Geschichte, ich habe mir das im Vorfeld so ein bisschen angeguckt natürlich, man muss gar nicht bis zu seinem 28., wie wir es gerade gehört haben, oder bis zum 30. Geburtstag warten. Völlig verrückte Rekorde hat er schon aufgestellt. Da war er gerade mal aus dem Abiturientenalter raus. So. Er hat nämlich tatsächlich, oder Jan, wir machen das so. Weißt du, in welchem Alter Marc Marquez seinen ersten MotoGP-Titel gewonnen hat? Also du hast wahrscheinlich Wikipedia offen und liest das jetzt gleich
nee,
ab.
Nee, ich hab mich ehrlich gesagt, ey, ich habe ja so geil diese Kommentatoren-Files zusammengeschnitten, dass ich mir dachte, ja, jegliche weitere Vorbereitung überlasse ich dann doch lieber meinen Co-Host und habe deswegen überhaupt keinen Plan. Bevor ich aber diese Frage beantworte, wo du gerade in diesem schönen Zahlenspiel warst, es fällt nämlich alles zusammen. Du hast gesagt, er hatte gerade Geburtstag. Das unmittelbar vor unserer 93. Folge, die ihr jetzt gerade hört. Und wir wiederum haben unsere 93. Folge natürlich schon lange angekündigt, wenn man so will. Und aus diesem Grund hat auch Amazon Prime morgen, also heute, wo ihr das hört, ist der 19. Februar, wenn ihr das am Tag der Veröffentlichung hört, am 20. Februar, einen Tag, nachdem ihr diesen Podcast gehört habt, hat nämlich Amazon Prime die neue Dokumentation All-In rund um Marc Marquez online gestellt. Es werden 5 Folgen sein, das haben sie so mit uns besprochen, vielleicht auch 6, ich weiß es nicht. Sie haben einfach gefragt, ob wir die Folge unmittelbar vor Erscheinen machen können, damit sie einfach ein bisschen Zuschauer auch haben auf dieser Dokumentation, dass wir ein bisschen werben können dafür. Also, wenn ihr diesen Podcast gehört habt, es ist Sonntag, dann könnt ihr euch schon mal für morgen Abend direkt vornehmen, Amazon Prime einzuschalten. Ich werde das auf jeden Fall machen. Neue Dokumentation über Marc Marquez. Es geht im Wesentlichen um die Rückkehr nach seiner OP. Das also jetzt nur nochmal, um dieses Datenthema komplett zu machen und die Fügung, dass alles aufeinander fällt in einen knappen Zeitraum. Zurück zu dir, Michel, und deiner Frage. Aber es ist der Wahnsinn, oder?
Das ist ja wirklich der absolute Wahnsinn. Und ich kann einfach nur denjenigen wirklich High Five geben, die diese Folge nicht am Sonntag schon hören, sondern halt erst am Montag, Dienstag, Mittwoch oder sogar noch später, weil sie nämlich so glücklich sind und einfach direkt, wenn sie unsere Folge gehört haben und so ein paar Highlights aus der Geschichte von Marc Marquez von uns mitgegeben bekommen haben, einfach direkt rüber switchen können an ihren Rechner oder an ihren Smart TV und all in starten können und sich quasi nochmal die erste Folge dann vermutlich, ich glaube, das ist wird dann auch wöchentlich veröffentlicht, ne? Die erste Folge zum Motorradgott des letzten oder der letzten anderthalb Jahrzehnte, kann man ja tatsächlich sagen. Denn jetzt kommen wir zurück wieder zur Frage. Genau vor einem Jahrzehnt, 2013, ist Marc Marquez das erste Mal MotoGP-Weltmeister geworden. Er war ja davor schon mal Weltmeister. Aber 2013 war es soweit, und zwar im jugendlichen Alter von 20 Jahren und 266 Tagen, was ihn auch zum Rekordhalter macht. Er ist nämlich der jüngste Fahrer, der es geschafft hat, den MotoGP-Titel einzufahren.
Vor allem, wenn man sich daran erinnert, wie er das gemacht hat, ne?
Absolut. Dieses erste Jahr, das war schon sowas von verrückt. Bevor wir darauf eingehen, muss ich aber noch eine kurze Randnotiz machen. Es ist ein bisschen hätte, wäre, wenn. Aber vielleicht hätte das tatsächlich gar nicht geklappt, wenn Honda nicht für Marc Marquez die MotoGP-Regeln hätte ändern lassen. Denn bis ins Jahr 2012 gab es ja die Regel, dass Rookies nicht ins Werksteam aufsteigen dürfen oder wechseln dürfen aus der Moto2 oder aus einer anderen Klasse. Jack Miller ist ja zum Beispiel direkt aus der Moto 3 in die MotoGP aufgestiegen. Und dadurch wurde eben tatsächlich erst ermöglicht, dass er ins HRC-Team gekommen ist und dann sich eben im ersten Jahr schon den Titel sichern konnte. Und das tatsächlich eben auf eine wirklich völlig verrückte und spektakuläre Weise. Jan, fällt dir noch irgendein Highlight aus diesem Jahr ein? Also, da war ja tatsächlich so einiges schon, was in diesem ersten Jahr passiert ist.
Du, ich bin so schlecht darin, Sachen zuzuordnen. Ich weiß einfach nur, dass das auch so die Zeit war, wo ich wirklich auch intensiv MotoGP geschaut habe. Und wer mich kennt, weiß ja, ich war immer neongelb und war natürlich erstmal skeptisch. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie du drauf blickst. Mein erster Eindruck war auch einfach so, ja, junger Hüpfer, was will der da irgendwie so? Und was führt er sich so auf? Und mir blieb aber auf jeden Fall in Erinnerung, wie das halt alles losgegangen ist. Ne? Die anderen Motorradfahrer waren alle so, ja, da kommt jetzt so ein junger Dude an, der soll sich auch erstmal die Hörner abstumpfen. Und hatten, glaube ich, wissend, dass es ein großes Talent ist, wirklich überhaupt nicht damit gerechnet, dass er so dermaßen rasieren würde, wie er das tat.
Da bin ich mir tatsächlich gar nicht so sicher. Also ich glaube, jetzt machen wir doch noch einen Sprung zurück so in seine Entwicklungsgeschichte. Ich musste mir das heute, obwohl ich mich an viele Sachen so erinnern konnte, aber auch nochmal so zeitlich so ein bisschen frickeln, damit ich halt diesen Überblick wieder so habe. Ne? Und im Jahr, bevor er in die MotoGP aufgestiegen ist, hatte er tatsächlich einen spektakulären Unfall. Da ging es für ihn ja um die Moto2-WM. 2011 ist er ja schon in der Moto2 gefahren, hat damals aber den Titel nicht gewonnen. Den hat er damals Stefan Bradl kassiert. Und das lag unter anderem daran, dass er ja immer jemand gewesen ist, der all-in gegangen ist, der immer volles Brett gefahren ist und halt auch weit über die Grenzen dessen, was er kann, was das Motorrad kann und auch vielleicht ein bisschen über die Grenzen dessen, was vertretbar ist, wenn du mit anderen Leuten auf der Strecke bist. Und mit diesem Image ist er schon in die MotoGP aufgestiegen und da gab es ihm vor allen Dingen 2012 diesen Zwischenfall in seinem Moto2-WM-Jahr, als er in Phillip Island in Australien am Ende vom Training diesem Ratterpark Villarot hieß der damals, ein thailändischer Fahrer, eher so ein Hinterbänkler. Und der ist halt relativ langsam auf der Ausfahrt, Auslaufrunde unterwegs gewesen nach dem Training. Und Marquez ist dem ja quasi Vollgas mit, weiß ich, 160, 170 Sachen hinten ins Motorrad gefahren. Und hat den da abgesenzt sozusagen, ne? Und das war ja so ein Punkt, wo in Valentino Rossi und damals eben auch noch ein Casey Stoner schon gemeint haben, hey, junger Mann, so, das ist einfach weit drüber. Und mit diesem Image ist der ja schon in der Moto2 angekommen und hatte das ja auch schon in der 125er quasi angefangen aufzubauen. Da gab es ja auch schon mega spektakuläre Rennen, wo er quasi nach einem Sturz als letzter gestartet ist. In Estoril war das ein Regenrennen oder abrufigen Regen und dann doch noch in einem verkürzten Rennen den Sieg eingefahren hat. Also den war bewusst, der wird ein super Talent und ich glaube, den war auch sehr bewusst, dass der in der MotoGP rasieren würde und naja, wie das also halt glaube, so ist, haben die da schon die Psychospielchen ausgepackt so.
Ja, wobei Psychospiele, ne, gerade der Doktor, habe ich ja gesagt, großer Fan damals auch von ihm gewesen, galt ja als Meister der Psychospiele. Aber ich erinnere mich schon auch noch in der ersten Saison, dass es Statements gab, wonach die zusammen auf der sagenumwobenen Ranch auch schon trainiert hatten. Und da galt es fast so ein bisschen, als würde Rossi ihn so ein bisschen unter seiner Fittiche nehmen. Die waren cool miteinander, haben irgendwie im Fahrerlager auch mal so ein bisschen gejoked. Natürlich immer viel Respekt gezollt gegeneinander oder für den jeweils anderen. Und das war so mein Eindruck aus der ersten MotoGP-Saison. Und dann gab es ja, wann war das? Ich glaube 2017, final diesen Clash zwischen ihm und Rossi, wo dann wirklich das
Sippern-Clash,
ja, wo das Porzellan komplett zerschlagen war. Aber vielleicht für alle, die gar nicht so in der MotoGP drin sind, lass uns doch erst noch mal so ein paar übergreifende Worte verlieren. Also deutlich wird, es ist ein Rennfahrer, der die Emotionen hochkochen lässt, sowohl ob seines wirklich radikalen Fahrstils, seiner Klasse, die Art und Weise, wie er Rennen bestreitet und was er alles Unmögliches schon möglich gemacht hat. Und mittlerweile ist er, und das wurde ja eben auch deutlich, achtfacher MotoGP-Weltmeister. Steht damit auch in einer Reihe von Fahrern wie, was lese ich hier gerade, Rossi natürlich, Mike Hailwood, die als einzige in drei verschiedenen Klassen, also Moto3, Moto2 und MotoGP, Gesamtsiege errungen haben, beziehungsweise dann auch die Klassen gewonnen haben. Und ich meine, das weißt du jetzt wieder besser, wer außer Rossi, der neun hat, hat denn sonst noch irgendwie mehr Weltmeistertitel?
Also das lässt sich ein bisschen schlecht vergleichen. Also Giacomo Agostini zum Beispiel, ne? Das ist ja quasi der All-Time Grand Prix-König. Ich glaube, der hat 14 oder 15 WM-Titel. Das ging damals aber nur deshalb, also der ist ein herausragender Fahrer gewesen, aber das ging damals nur deshalb, weil die an den Wochenenden teilweise in mehreren Klassen angetreten sind. Also quasi pro Jahr mehrere Titel theoretisch einfahren konnten. Und Giacomo Agostini war lange unter anderem bei MV und das Motorrad war eben damals völlig überlegen und überragend. Also es war da auch so ein bisschen technisch eine Mehrklassengesellschaft, weswegen es da eben Fahrer gab, die so Außergewöhnliches leisten konnten. Die waren natürlich gute Fahrer, aber es kamen eben verschiedene Aspekte zusammen. Und wenn man jetzt so diesen modernen Grand Prix-Sport betrachtet, ist tatsächlich Valentino Rossi mit den neuen Weltmeistertiteln und ich glaube 115 Siegen insgesamt, der immer noch mit Abstand, ein WM-Titel, erfolgreichste Fahrer im Grand Prix-Sport. Ich habe vorhin auch mal geguckt, also der ist natürlich jetzt auch deutlich älter, ne, hat deutlich mehr Rennen gefahren. Ich glaube, 265 Grand Prix-Rennen oder was? Oder MotoGP-Rennen ist er, glaube ich, gefahren. Hat dadurch natürlich viel mehr Zeit gehabt, Punkte zu sammeln und ist aber mit über 6000 WM-Punkten dem aktuell mit 3600, glaube ich, rangierenden Marc Marquez, also roundabout, ne, nagelt mich jetzt nicht auf die Zahlen fest, doch nochmal bei weitem überlegen. Und wenn man sich so anschaut, tatsächlich, wie die Honda sich jetzt entwickelt hat, ne, in den letzten Wochen und vor allen Dingen Monaten, das einzige Honda-Podium 2022 geht ja auf Marc Marquez tatsächlich zurück, aber kein Sieg. Und die Saison-Vortests, die jetzt stattgefunden haben, die haben jetzt ja auch kein besonders gutes Bild von dem abgegeben, was uns da erwarten könnte, Honda-seitens.
Er hat sich ja auch in Interviews schon sehr skeptisch geäußert. Aber lass uns jetzt das Pferd von hinten nochmal aufzäumen, weil du auch fragtest, 2013, ich habe jetzt parallel dann doch mal Wikipedia geöffnet, um so ein bisschen mitzureden.
Natürlich.
Weil, Aber ich will gar nicht auf die einzelnen Highlights eingehen, weil das jetzt dabei noch lesen, das hätte meine Multitasking-Fähigkeiten wieder total überwunden. Aber ich habe ja gesagt auch nochmal, was ist das für ein Mensch? Jetzt haben wir gesagt, okay, achtfacher MotoGP-Weltmeister, krass junges Talent, mit 21 schon direkt Geschichte, mit 20 direkt schon Geschichte geschrieben, überhaupt in ein Werksteam aufsteigen zu dürfen. Bevor wir jetzt aber auf die ganzen Siege und so weiter zu sprechen zu kommen, ist er ja auch deshalb so wichtig, weil er meines Erachtens ja auch wirklich stellvertretend ist für ein ganz neues Fahren, eine ganz neue Generation. Ich bin der Meinung oder zumindest der Erinnerung, dass er auch derjenige war, der wirklich so dieses Ellbogenschleifen, ich möchte nicht sagen salonfähig gemacht hat, aber so richtig etabliert hat oder zumindest nochmal einen Fahrstil an den Tag gelegt hat, der in seiner Radikalität so noch nie da gewesen ist. Ne? Also wie der ja auch neben dem Motorrad hing, das war ja für die alte Garde, Valentino Rossi hat es ja selbst dann irgendwann gesagt, oh, jetzt kommen die Jungen, er muss sich jetzt auch nochmal umstellen in seinem Fahrstil. Das war ja drastisch.
Absolut, absolut. Also er ist, also ich würde jetzt nicht sagen, dass er der absolute Begründer dieses Fahrstils ist, aber er ist derjenige, der den mit Sicherheit am weitesten entwickelt hat und mit seinen körperlichen Fähigkeiten und seiner körperlichen Fitness auch eben das geschafft hat, wozu andere nicht in der Lage waren, eben in Kombination mit diesem Fahrstil spektakulär Siege einzufahren und eben auch spektakuläre Saves hinzulegen. Denn wir wissen natürlich, also wir zwei, du hast es schon angedeutet, der oder die ein oder andere, die jetzt hier zuhören und nicht so drin sind, habt ihr vielleicht nicht auf dem Schirm, dass der in den letzten anderthalb Jahren sehr verletzungsgeplagt war, eigentlich gefühlt zwei Saisons nicht wirklich mitgefahren ist und ja sehr bekannt ist für seine 110%, die sich in seiner Leistung, in seiner Performance, in seinen Unfällen und eben auch in seinen Saves vor allen Dingen widerspiegelt. Ne? Also was der, das ist tatsächlich, glaube ich, so das, woran ich mich am meisten erinnere. Ne? Es ist entweder ein mega krass durch die Luft fliegender und mit dem Kopf aufschlagender Marc Marquez oder ein Marc Marquez, der über alle beide Reifen mit Ellenbogen und Knie rutschend und die Räder eigentlich schon in der Luft, ne? Die Karre doch noch abfängt und auf dem Asphalt hält oder so vom Asphalt runter rollt, sage ich jetzt mal, dass er das Rennen oder die Situation dann doch retten und fortsetzen kann. Also das ist wirklich was ihn auszeichnet und womit er auch mit seinem Commitment, glaube ich, was nochmal ein großer Unterschied ist zu dem, was viele Fahrer sonst so haben, das letzte Jahrzehnt halt einfach entscheidend geprägt hat. Und ich glaube, man kann es schon so ein bisschen als Dekade des Marc Marquez bezeichnen, auch wenn er eben schon früher angefangen hat eigentlich. Ne?
In der Summe muss man aber auch sagen, das eine, was du ja beschrieben hast oder ich auch genannt habe, ist der Fahrstil. Was ich aber auch behaupten würde, ist, er hat auf jeden Fall nochmal diesen Sport als solchen auf ein ganz anderes Level gebracht. Weil was man auch bemerkt hat, als er ankam, da gab es noch Bilder von Valentino Rossi, wie er schön am Zigarettenstummel zieht und es sich gut gehen lässt. Und seither Marc Marquez ja ein Athlet vor dem Herrn, das muss man ja wirklich sagen, der weiß es ja auch mittlerweile, sich gut in Szene zu setzen. Wenn du Bilder siehst oder wenn ihr euch auch den Trailer oder dann schon sogar direkt die Doku anschaust auf Amazon Prime, dann siehst du Einblicke, wie der trainiert, was der für einen Körperbau hat und wie energisch der da rangeht. Und ich glaube, das war auch etwas, wo sich viele Fahrerkollegen auch erstmal umgucken mussten.
Ja, bin ich mir tatsächlich gar nicht so hundertprozentig sicher. Also alles, was ich jetzt dazu sagen würde, wäre geraten, will ich jetzt
aber
mal sagen.
Aber hast du von Valentino Rossi jemals ein Bild gesehen, wie er so 10.000 Liegestütze gefühlt gerade absolviert hat?
Nee, tatsächlich nicht. Aber das ist natürlich, du hattest es ja vorhin schon, ne? Der Doktor hat ja mit seinem Psychospielchen sehr, sehr viel auch auf seine Gegner eingewirkt. Das ist ja quasi Teil seiner Strategie. Und das kann natürlich auch da Teil dessen sein, das alles als so unfassbar leicht erscheinen zu lassen. Und unbedarft die Sache heranzugehen, immer quasi in Spaß zu haben. Und damit will ich jetzt gar nicht sagen, dass Valentino Rossi alles nur bedacht wirklich gemacht hat und bewusst, sondern der ist natürlich, glaube ich, auch ein ganz anderer Typ als der Marc Marquez. Nichtsdestotrotz, und darauf wollte ich jetzt hinaus, darf man, glaube ich, nicht diesen Einfluss und diesen Vergleich nur zwischen Rossi und Marc Marquez ziehen, wenn man jetzt diese körperliche Komponente mit rein betrachtet, sondern muss sich da, glaube ich, schon das gesamte Fahrerfeld anschauen. Und da gibt es schon sehr, sehr viele Fahrer, die sehr früh sehr, sehr viel körperlich geleistet haben. Vielleicht auch aus der Motivation heraus, einfach um gegen Rossi anzukommen. Nur mit dem Nachteil, dass sie vielleicht halt nicht dieses Commitment hatten, ne, diese 110% geistig immer gehen zu können. Und auch vielleicht nicht das fahrerische Talent, das in Marc Marquez hat. Und diese Kombination, ne, die ist eben hier so außergewöhnlich. Und dadurch, glaube ich, scheint halt auch jeder Einzelaspekt noch mal intensiver, noch mal deutlicher, als es bei einem anderen Fahrer vielleicht der Fall ist. Also ich bin mir sicher, Muskeln ist so das eine, aber grundsätzlich, was nur so, wenn man jetzt nur allgemeine Fitness anschaut, gibt es im Fahrerlager mit Sicherheit Leute, die fit, genauso fit sind, wenn nicht sogar fitter, also ich sag mal jetzt so konditionell, ne? Wie ein Marc Marquez. Könnte ich mir vorstellen. Ja, gut.
Klar, ich meine, Aleix Espargaró hat ja überlegt, sogar professioneller Rennradfahrer zu werden. Was
ganz
das
genau
angeht, der hat ja Oberschenkel des Todes, trainiert sogar tatsächlich mit Profi-Rennradfahrern. So war das natürlich nicht gemeint, dass es letztendlich ein Fahrerlager aus rumhurenden, zigarettenrauchenden Adrenalin-Junkies waren, sondern
Hashtag Good Old Days, so ja, war das ja früher, genau. Tatsächlich anscheinend mal so, ne?
Aber ich trotzdem den Eindruck bekommen habe, dass im Vergleich zu vielleicht auch nochmal 20 Jahren zuvor da ein anderer Wind seither konsequent Einzug gehalten hat. Also das ist so, ja, ich gebe jetzt nur noch 90% oder so, nicht mehr gibt, sondern wenn du in diesem Fahrerlager unterwegs sein willst, das sieht man ja auch bei einem Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia und so weiter, dann geht das nur, wenn du das wirklich bis zum bitteren Ende auch lebst und damit jeden Tag deinen Körper stehlst, trainierst, Gutes zuführst, damit du da mithalten kannst und halt im besten Fall auch verletzungsfrei bleibst.
Absolut. Und mir kam gerade tatsächlich noch ein anderer Gedanke, der vielleicht so ein bisschen damit einhergeht. Wir haben ja quasi zwei Generationen, ne? Der Marc Marquez, Baujahr 93, Valentino Rossi, Baujahr 79. Und da liegen ja 10 Jahre dazwischen. Und Valentino Rossi hat ja quasi in der Form der Kommunikation und wie er das aufgebaut hat, ja quasi den Grand Prix-Sport mindestens genauso geprägt, wenn nicht sogar ein bisschen mehr, weil es halt einfach geschafft hat, diese krasse Personenmarke halt aufzubauen, so, ne? Aber was Valentino Rossi damals halt noch nicht hatte und aber mit dem Start der Karriere von Marc Marquez quasi Einzug gehalten hat, waren die Social Media Plattformen. Also Facebook gab es natürlich da so in den Anfangstagen schon, aber vor allen Dingen YouTube und Instagram, ne, sind ja quasi wichtige Plattformen, gerade wenn es um diese Darstellungen geht, die du vorhin ja schon angesprochen hast, ne, wenn man ihn halt so sieht, wie er gestählt ist, und er weiß ja auch genau sehr gut, das zu machen, dass das vielleicht auch nochmal dazu beigetragen hat, eben da einen anderen Aspekt mit reinzubringen und da halt einfach auf diese Art und Weise auch eine andere Fanbase aufzubauen, also eine jüngere, eine andere Fanbase und eine andere, ja, auch einen anderen Typus quasi so zu formieren. Also könnte man vielleicht einfach mal irgendjemand, der sich mit dem Thema Motorsport beschäftigt und auch einen Doktor möchte, übrigens Valentino Rossi hat den Doktor in Kommunikation, also der hat einen Ehrendoktor seiner Heimatuniversität für im Bereich Kommunikation, und ich denke, also ich finde, das passt auch zweideutig, wie es ist, sehr, sehr gut zu dieser ganzen Geschichte. Und wenn ihr das auch machen wollt, schreibt doch mal eine oder vielleicht eine Abschlussarbeit zum Thema Kommunikation im Profi-Rennsport am Beispiel der Karrieren von Valentino Rossi und Marc Marquez.
Boah. Wenn ich jetzt nochmal studieren würde, würde ich es direkt machen. Das wäre doch mal ein Thema.
Ja. Ich würde mich als Lektor anbieten und mir das auf jeden Fall gern, würde es auf jeden Fall mitbetreuen. Also wenn ihr Bedarf habt, go for it. Kann auch eine Bachelorarbeit sein. Wir müssen ja nicht gleich hier Master oder Dissertation als Benchmark herausgraben. Es darf auch eine Bachelorarbeit sein.
Aber zurück zum Außerirdischen, wie ihn Eddie Milke immer nannte. Edgar Milke ging mir damals zumindest voll auf den Sack. Der hat ja die Extreme zum Standardvokabular werden lassen, wenn es um Marc Marquez ging. War dann für mich auch so ein bisschen die Phase zu Beginn seiner Karriere, also ich rede jetzt von der MotoGP-Karriere, wo mir Marc Marquez auch ziemlich auf den Sack ging. Ich war ganz eindeutig Team Wale. Ich meine, Marquez sagt mittlerweile selbst auch von sich, sobald er den Helm aufhat und fährt, ist er ein Arschloch, kennt nichts mehr. Neben der Strecke scheint er dann ja doch eigentlich ein ganz umgänglicher Mensch zu sein. Wie war denn so deine Wahrnehmung von diesem jungen, wie soll man sagen, wilden?
Heißsporn.
Ja. Ja.
Tatsächlich gehen wir da ausnahmsweise mal Hand in Hand. Mir ging es tatsächlich auch so, ne? Ich bin ja sogar noch mal ein bisschen älter als du. Das heißt, ich bin ja sowas von, also meine erste Prägung habe ich quasi erfahren intensiv mit Mick Doohan und Alex Crivier, so, das war so dieser erste Zweikampf, der mich halt wirklich, also es war ja ein Zweikampf, ist vielleicht fast übertrieben, Mick Doohan war halt einfach immer der bessere Fahrer. Und dann kam aber Valentino Rossi, so, ne? Und ich bin ja quasi sprichwörtlich mit Valentino Rossi groß geworden, ne? Der ist, könnte mein 2 Jahre älterer Bruder sein und ich habe ihn damals halt im Fernsehen verfolgt und er war natürlich ein Held des Zweiradsports, ne? Und man hat natürlich, also mir ging es so, ne? Ich habe mir natürlich auch immer gewünscht, dass der Stern von Valentino Rossi nie untergeht, ne? Also, dass er halt quasi bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag in Blau und Neongelb um die Rennstrecken, also später dann Blau und Neongelb, um die Rennstrecken der Welt fährt und WM-Titel einfährt, ne? Und egal ob Urlaubsreise, Motorradtest oder unsere jährliche Gasgeflüster-Podcast-Ausfahrt. Für die Navigation nutzen wir auf unseren Motorradtouren die App von Kalimoto. Der einzigartige Kurvenalgorithmus führt uns nicht nur zuverlässig über die schönsten Motorradstrecken ans Ziel, dank der einfachen Nutzung ist auch die individuelle Streckenplanung ein Kinderspiel. Besonders komfortabel? Über den Webplaner kann man seine Touren bequem daheim am Rechner zusammenstellen und unterwegs über die App abrufen. Dank Offline-Karten mit Informationen zu Tankstellen, Motorradtreffs und Bike-Hotels ist mit der Premium-Version auch die Navigation in den entlegenen Regionen Deutschlands und der Welt kein Problem. Das Teilen von gefahrenen und geplanten Touren ist selbstverständlich ebenfalls möglich und die Routen können auch im GPX-Format exportiert werden. Wir nutzen die App noch auf dem Smartphone, Kanimoto funktioniert aber auch im Head-Up-Display von Tilsberg oder via CarPlay direkt auf dem Motorrad. Wer wie ich gerne mal eine Tempobeschränkung übersieht, ist dank integrierter Geschwindigkeits- und Blitzerinformation jederzeit sicher unterwegs. Gasgeflüster-Fans erhalten ab sofort eine 30-tägige Testphase für das Premium-Jahresabo und können so alle Funktionen der App in Ruhe und ausgiebig testen. Einfach unter carloimoto.com anmelden oder registrieren, die Jahresoption wählen und mit dem Code GAS30 die Kalimoto Premium-Version einen ganzen Monat kostenfrei ausprobieren. Den Link zur Seite und alle Informationen findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ob einfach nur von A nach B oder für die ausgedehnte Tour, mit Kalimoto findest auch du den kurvigsten Weg ans Ziel. Dann kam Marc Marquez.
Hat ihn auch um den zehnten Titel gebracht. Also ich war dann einfach schon relativ objektiv, wie ich halt immer bin. Und hab gedacht, ja, der kann
objektiv auch angepisst.
Ja, der kann auch nachfolgend gerne ein paar Rennen holen, aber den Doktor, den kann man doch, den 10. Titel, kannst ihm schon mal geben, du Assi.
Ja, also das ist, ne, ich sehe es ja so, Titel willst du ja nicht geschenkt und das war halt einfach auch, ne, Kampf der Egos, so, ne, Rossi hat das selber auch mit verursacht, ne, das ist einfach so und hat quasi so ein bisschen auch vielleicht in Marc Marquez seinen Meister gefunden, ne, den Meister der Psychospiele, weil das war ja das, was er vorher halt sehr, sehr gut gemacht hat, ne, was er mit Jorge Lorenzo gemacht hat, was er mit Cito Gibernau gemacht hat, was er mit Max Biaggi gemacht hat, in die so, das ist ja wie so ein roter Faden, der sich so durch seine Karriere zieht, und dass er diesen Titel verspielt hat oder beziehungsweise vielleicht sogar den einen oder anderen mehr, liegt ja vielleicht auch mit daran, dass er hätte, wäre, wenn wieder im Nachgang, ne, diese zwei Trauerjahre bei Ducati eingelegt hat, war auch eine Scheiß, hätte auch nicht sein müssen. Also war eine coole Geschichte. Ich habe mir gewünscht, dass er auf Ducati Weltmeister wird, ne? Aber es war halt einfach nicht das, was es dann ursprünglich mal angedacht war zu sein. Und wenn er bei Yamaha damals geblieben wäre, wäre er vielleicht schon einmal mehr Weltmeister, ne? Mhm. Und was ich aber an dieser Stelle noch dazu sagen muss, ne, wenn man sich so die Karriere von Valentino Rossi anguckt und die Karriere von Marc Marquez, und deswegen bin ich tatsächlich jetzt auch zu einem Marc Marquez-Fan gereift, ne? Weil er jetzt über die Jahre gereift ist, ist cleverer geworden, auch wenn er immer noch ein Arschloch ist, wenn er einen Helm aufzieht. Aber wenn man sich anschaut, ne, wie viele harte Verletzungen und Rückschläge körperlich, ne, ein Marc Marquez einstecken und wegstecken musste, ne? Und wenn du dagegen einen Valentino Rossi siehst, ne, dann hat er ja eigentlich eine ziemlich unversehrte, also eine fast unversehrte Motorradkarriere gehabt. Ne? Ich erinnere mich an zwei Fälle. Unterschenkelbruch, Mugello, Rossi, und dann hat er, glaube ich, woran ich mich noch erinnern kann, irgendwie mal offener Finger oder Finger gebrochen oder irgendwas, ne? Aber ansonsten hat er es ja immer relativ unversehrt geschafft, wohingegen ein Marc Marquez halt einfach auch bedingt durch diesen Fahrstil so oft auf den Kopf gefallen ist oder so oft auf den Arsch oder so oft auf den Arm, dass er halt einfach extrem davon beeinträchtigt war, in Mitleidenschaft gezogen wurde, und trotzdem ist er zurückgekommen, hat sich draufgesetzt und unter Schmerzen halt oftmals dann Top-Platzierung und Siege eingefahren, und das verlangt mir halt einfach immensen Respekt ab, und er ist ja auch der Einzige, der so ein bisschen diese Rossi-Lücke gegenwärtig füllen könnte, auch als Persönlichkeit. Oder wie siehst du das?
Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Also ich habe mittlerweile, früher, wie gesagt, voll der Hass und war vielleicht aber auch so dieses klassisch, es verändert sich was, da ist jemand Neues, und man neigt ja dann dazu, Veränderungen abzulehnen, und ich glaube, genauso war es bei mir. Für mich war damals so das Battle zwischen Rossi und Lorenzo, ab und zu hat noch Pedrosa so ein bisschen mitgemischt, und jetzt kommt auf einmal jemand und stellt die alte Hackordnung auf den Kopf. Fand ich maximal ungeil. Mittlerweile muss ich aber auch einfach sagen, da kann man einfach nur Respekt vor diesem Typen haben. Vor allem, und das ist ja so krass, was du hier eingangs gesagt hast, ne? Man hatte dann irgendwie zwischenzeitlich das Gefühl, ja, vielleicht liegt es auch einfach am Motorrad. Aber nein, das hat er ja wirklich gezeigt, es liegt eben nicht am Motorrad. Honda, so schlecht wie, glaube ich, nie zuvor in dieser Firmengeschichte, dass sie wirklich einen Podestplatz letztes Jahr abgeräumt haben, ist einfach ein Trauerspiel. Und dass dieser Podestplatz von Marc Marquez eingeholt wurde, der zuvor ultra lange weg war wegen Verletzungspech, und ein Paul Espargaró und die ganzen anderen, Taka Nakagami, der ja auch Honda gefahren ist, nicht mal ansatzweise da vorne mitstinken konnten, das ist ja einfach nur bezeichnend. Und da kommt so jemand und da weißt du einfach nur, selbst wenn ich auf dem MotoGP-Bike säße und der würde mit dem Pitbike hinterherfahren, würde der mich aber garantiert auf jeder Rennstrecke dieser Welt panieren. Und da merkst du einfach, was so ein fahrerisches Können dann ausmacht, und da muss man einfach Respekt vorhaben. Aber eine Frage habe ich an dich. Wir haben es vorhin schon mal angesprochen, und das war jetzt ja auch das Thema Rivalität, vor allem Rossi Marquez. Wir müssen, wenn wir die Folge 93 haben, natürlich auch über diesen einen bezeichnenden Moment in der Karriere sprechen, den Sepang Clash. Der Moment also, wo Rossi mutmaßlich Marc Marquez vom Motorrad getreten hat, nachdem dieser ihm angeblich oder zumindest in der Wahrnehmung von Valentino Rossi mehrfach blockiert hat, gebremst hat, ausgebremst hat, unfair behandelt hat, schon ab dem Trainings- und dem Qualifying. Wie blickst du drauf? War das ein Vorsatz von Valentino Rossi oder ist er tatsächlich einfach nur irgendwie komisch auf den Kamerabildern von der Fußraste gerutscht und Marquez irgendwie doof zu Fall gekommen?
Nee, das ist das, was ich vorhin angedeutet habe mit diesem, da hat er seinen Psychomeister sozusagen gefunden. Ich glaube, das war über die ganze Saison natürlich schwierig, was da gelaufen ist, und kulminierte dann quasi in diesem Wochenende, und das sind klassisch gesprochen einfach nur die Sicherung durchgebrannt, und ich glaube, deswegen werfe ich Marquez das auch nicht, also, ne, klar, ein bisschen Reizerei, aber das gehört eben auch dazu. Und das hat halt Rossi auch in Reinkultur gemacht, ne?
Ja, ja.
Und da sind ihm halt einfach die Sicherungen durchgebrannt und deswegen würde ich Marquez auch nicht, auch wenn ich es damals gemacht habe, ne, weil ich halt einfach, so wie du es vorhin gesagt hast, gern gesehen hätte, dass Rossi halt diesen verdammten 10. Titel bekommt, so, ne. War es aber damals schon nicht richtig und selbst verschuldet, so, ne. Er könnte 10 Titel haben. Also, wenn wir diese Ducati-Geschichte, von der ich vorhin gesprochen habe, ne, das konnte keiner ahnen, so, ne, das wäre halt auch so das Sommermärchen gewesen oder das Motorradmärchen, ne, Rossi als italienischer Fahrer, so frühzeitig dann mit Ducati in den WM-Titel einzufahren, aber war halt nicht, ne, konnte man nicht ahnen, aber das, was da zwischen Marquez und Rossi passiert ist, war unnötig, so, also hat er sich unnötig hinreißen lassen, der Bale.
Sehe ich genauso. Jetzt lass uns aber mal nicht zu sehr in der Vergangenheit rumrühren. Lass uns mal nach vorne schauen. Wir haben ja auch noch ein paar andere Themen auf dem Zettel. Aber
Marquez,
nächste Saison, meinst du, er spielt wieder vorne mit?
Ich denke schon. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass er um den Titel fahren kann. Das sehe ich im Moment nicht. Aber er wird auf jeden Fall um Siege kämpfen.
Danke der Nachfrage. Ich glaube, das wird auch so sein, dass er immer vorne mitkämpfen wird. Allerdings zeigt er die Performance der Honda, dass er wahrscheinlich nicht so viel zu holen ist. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ich glaube, die Ducatis werden da ordentlich abräumen. Fabio Quartararo hatte ja auch zuletzt mit der Yamaha halt zu kämpfen und viel zu schimpfen. Also, bin mal sehr gespannt. Aber vielleicht einen weiteren Blick in die Glaskugel. Glaubst du denn, Marc Marquez wird seine Karriere bei Honda beenden?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube,
weil das muss man ja auch mal dazu sagen. Der ist ja krass markentreu. Seit der Alberto, wie heißt der?
Alberto Putsch.
Putsch getroffen hat, sind die ja wirklich ein Herz und eine Seele, kann man quasi sagen. Und bis dato auch, dass er dann während der Saison gesagt hat, hey, er pausiert jetzt, er steigt aus, er lässt sich operieren und Honda hält ihn aber bei sich und unterstützt ihn, zahlt ihm weiter seine Gehälter, wie auch immer. Ergibt natürlich schon Sinn, aber ist nicht unbedingt selbstverständlich. Also auch dieser Support vom Team. Und trotzdem, jetzt wo die ersten Töne laut werden von Marquez, aus den Tests von wegen, ja, mit der Entwicklung wird es nicht so viel. Boah, würde ich meine Hand für nicht ins Feuer legen, wenn sich da nicht im Laufe des nächsten Jahres irgendwie was verbessert, dass wir den 2024 immer noch bei Honda sehen.
Absolut, absolut. Aber ich finde, das ist ja ein wunderschöner Ausstieg aus dieser Diskussionsrunde, dass wir dann vielleicht Ende der Saison, also Ende der Motorradsaison 2023, der MotoGP-Saison 2023, dann nochmal so einen kleinen Recap zum Thema machen und damit einen letzten Gruß und Gratulation an den guten Marc heraussenden. Alles Gute nochmal zum Geburtstag. Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen für die Saison 2023. Ist nicht ganz uneigennützig. Ich denke, du wirst dir wahrscheinlich auch eine spannende Motorrad-WM-Saison wünschen mit einem Marc Marquez, der da mitmischen kann. Das hat er in den letzten Jahren schon so ein bisschen gefehlt. Aber, wie gesagt, Marc Marquez, jetzt an dieser Stelle Geschichte. Viel spannender ist jetzt für mich natürlich, nachdem wir über Stars der Motorradwelt gesprochen haben, die so weit weg sind, was in meinem Nachfeld so passiert. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Spoiler vom Anfang. Du hattest ja erwähnt, dass es eventuell die eine oder andere Geschichte aus der Gruft beziehungsweise aus deiner Garage gibt. Und das interessiert mich jetzt tatsächlich doch sehr brennend, was da so schraubermäßig bei Jan los gewesen ist.
Bevor ich das erzähle, muss ich das andere Thema noch lüften. Für die, die das in der einen Folge noch nicht gehört haben, ich weiß gar nicht, ob es die letzte war oder die vorletzte, Motorradfahren, wesentlicher Bestandteil auch dieses Podcasts, haben wir auch wieder dieses Jahr vor. Dazu muss ich nämlich auch schrauben und das Wetter scheint ja schon wieder so zu sein, dass wir in der eigentlich tiefsten Wintersaison bald schon wieder die Zündschlüssel rausholen können. Aber wir wollen auch dieses Jahr wieder eine schöne Gasgeflüster-Ausfahrt machen. Das Datum haben wir in der letzten Folge schon mal vage benannt. Die ersten Rückmeldungen kamen tatsächlich auch schon, waren da aber immer noch so ein bisschen der Michel muss jetzt alles prüfen. Michel, 17. Juni, Juno, steht bei uns in den Tagebüchern und in den Kalendern drin. Kannst du das jetzt final bestätigen in der jetzigen Folge? Ist es das Ding? Und pass auf, ich kann den Knopf drücken.
Also, ich habe tatsächlich den 17.3. jetzt auch bei mir im Kalender stehen und ich hoffe, wenn keine krassen Dinge passieren, die man so nicht auf dem Plan hat, dass das dann genauso steht, und ich denke, das wird bei dir genauso sein.
So, huch, warte mal, wie beende ich das? 17. Juni, ihr habt's gehört, die Gasgeflüster-Ausfahrt. Wir haben mal grob angepeilt in Thüringer Wald, irgendwie in die Region. Da müssen wir nochmal schauen, wer sich dort als, wie soll man sagen, Motorradführer oder Führerin zeigen möchte, kann sich gerne melden. Alle anderen, die auch einfach mitfahren wollen, die Bock haben, am Wochenende Motorrad zu fahren, auch ihr dürft euch gerne melden. Wir haben einen klassischen Fail, einen Gasgeflüster-Fail. Was den E-Mail-Kontakt angeht, leider ist gerade unser Webserver irgendwie down. Die info@gasgeflüster.de funktioniert aktuell nicht. Wir arbeiten dran mit Hochdruck, wie man uns halt kennt. Aber wenn man eine Schrauberkenntnisse kennt, der kann die auch genauso übertragen auf solche Themen. Also nicht so richtig vorhanden. Ihr könnt uns aber schreiben an gasgeflüster@asphalt-süchtig.de und natürlich auch auf den Social Media Accounts erreichen. Instagram, Twitter, Facebook, all sowas. Da schaut der Michel dann auch gerne rein. Meldet euch, wenn ihr Bock habt, auch wenn ihr es noch nicht hundertprozentig wisst. Eine Absichtserklärung ist auch schon mal viel wert. Dann können wir so ein bisschen weiter in die Planung reingehen, was wir wie wo brauchen. Das ist also das Datum an dieser Stelle. Wir freuen uns über jeder und jede und jeden, der mitkommt. Jetzt zum Schrauben. Ja, Alter.
Warte, ganz kurz. Ich muss auch, um das zu konkretisieren und damit hier nicht, wie eventuell schon passiert, E-Mails ins Leere laufen. Ne? Also du hast es gerade gesagt, die info@gasgeflüster.de ist es, oder komm, ja, .de ist es, ne? Genau. Wenn ihr darauf geschrieben habt, das geht im Moment gerade ins Nirvana. Wir haben da ein kleines technisches Problem mit unserem Hoster.
Bro, das habe ich doch gerade gesagt.
Ja, worauf ich aber hinaus will, ich weiß, dass du gesagt hast, aber du hast auch die E-Mail-Adresse genannt, an die geschrieben werden kann. Das haben unter anderem schon getan Sascha und Stefan. Also an dieser Stelle die ersten Bekundungen, sie wollen mitmachen, wenn ihr das jetzt auch machen wollt. Also, ihr habt geschrieben an info@gasgeflüster.de, nehmt einfach die gleiche E-Mail, leitet sie weiter, schickt sie an gasgeflüster@asphalt-süchtig.de. Aber, und jetzt kommt's, warum rede ich dann nochmal so um den heißen Brei herum? Gasgeflüster, wenn ihr schreibt, gasgeflüster@ ist mit UE, also Gasgefluester, und dann ist @asphalt-süchtig, und dieses süchtig tatsächlich mit Umlaut, also mit Ü. Also,
wir hatten es in die Shownotes.
Das sowieso auch. Also,
für die, die es kopiert,
schreibt
es dahin. Kommt mit, wir freuen uns auf jeden Fall über jede und jeden. Und jetzt aber zum Wesentlichen. Genau, weil die Überleitung ist...
Jetzt will er über Schrauben reden. Go, go, go.
Dafür braucht man natürlich ein Motorrad, das fährt. Und, boah, das ist schon so lange her, dass ich diesen Podcast mitgenommen habe. Mein riesengroßer Fail rund ums Reifenschrauben und Bremse und bliblablub. Und jetzt war es wieder so weit, jetzt habe ich gedacht, jetzt gehe ich das Ganze doch nochmal an. Du erinnerst dich vielleicht, beim Reifenwechsel sind einfach Bremsbeläge aus der Bremse gefallen. Ahnst du das?
Einfach. Ich erinnere mich, ja. Aber das, ja, hinten war das, ne?
Hinten und vorne.
Oh. Irgendwie habe ich eine Hände mehr. Aber ja, okay. Es ist skandalös auf jeden Fall. Und jetzt die alles entscheidende Frage, was war da los?
Ja, keine Ahnung, ich kann es dir nicht erklären. Wieder reingesetzt, ich habe ja die Bremsen wechseln lassen vor einem Jahr, nachdem sich auch die Bremsscheiben verzogen hatten und so weiter. Komplett Bremsbeläge und Bremsscheiben gewechselt. Irgendwie, weiß ich nicht, sind nicht die Original-BMW-Bremsbeläge, sondern irgendwelche Powerparts, was weiß ich. Vielleicht haben die irgendwo einen Millimeter zu kurz, keine Ahnung. Passt nicht richtig rein. Die also wieder reingemacht, den ganzen Scheiß festgemacht, dann geht's aber schon mal los. Ich habe ja hier einen Einlauf bekommen von dir und auch von meinem Vater, von wegen handfest anziehen für den Arsch, mach das mal schön mit Drehmoment, ja. Dann hatte ich so einen Drehmoment, der das abbildet, hab dann aber vergessen, dass der hatte eine Halbzollaufnahme und meine dazugehörigen Nüsse Viertelzoll.
Ja. Ey, ich stand Adapter, Fehlanzeige.
Ich bin ausgerastet. Nee, hatte keinen Adapter. So, was habe ich gemacht? Am nächsten Tag mal recherchiert. Erstmal so, ich brauche einmal 19 Newtonmeter Drehmoment und einmal 38, also genau das Doppelte. Mhm.
Ja.
Das ist so eine herrliche Range, die nicht...
Dass du nicht mit einem Schlüssel...
Ja.
Ja.
So, und, ja, mein, und der Hammer ist, mein anderer Drehmomentschlüssel, den ich habe, der fängt halt bei 50 Newtonmeter an.
Ach was.
Ja.
Das ist ja krass.
Ja. So.
Ja, und kann sein, ja.
Das ist einfach eine riesengroße Frechheit. Und wenn du dann recherchierst, dann kannst du ja, ich glaube, ich habe einen Drehmomentschlüssel für 998 € gefunden. 298 Euro. Was drehst du denn damit? Ist der irgendwo vergoldet oder was? Kannst du dir
das ist ein Hochpräzisionswerkzeug.
Alter, du willst mir davon. Und dann findest du natürlich auch welche für 30 Euro, die dann sogar von irgendwie 15 Newtonmeter bis 40 Newtonmeter gehen, wo ich denke, nice, genau mein Anwendungsfall. Schaust aber in die Bewertung, schreiben halt direkt drei Leute, sie haben die ersten drei Schrauben damit direkt abgerissen oder was. Denkst du halt auch, Alter, was eine Scheiße. Es kann doch einfach nicht wahr sein. Das ist einfach nur, das, also auch ganz ehrlich, was verbauen die für eine Scheiße? Hier, letzte Folge war ja noch jemand von BMW da. Super geil. Gerade den Namen vergessen. Wie ist er?
Andi,
ja, der Andi. Der kann dafür auch nichts. Der macht das ganze Technische drumherum. Aber wie kann das sein? Du brauchst für die Achse Drehmoment, für die Achsklemmschrauben und für die Bremssättel einen Drehmomentschrauber. Ja. Warum sind die so krass weit auseinander? Kann man da, ich habe von Physik keine Ahnung, von Mechanik schon dreimal nicht, man merkt es, kein Plan, aber was soll das? Wieso brauche ich drei Drehmomentschlüssel und dann ein Motorrad für 15.000 Euro? Da gehst man nicht mit billigem Werkzeug ran. Ja, Alter, dafür, dass ich dann einmal im Jahr so eine verschissene Schraube festziehe, Alter, das wird sowas wieder von Hand festgemacht, ich raste aus. Es ist doch nicht wahr. Jetzt hat mir mein Vater extra zuschicken lassen, seine Drehmomentschlüssel, und dafür muss ich mir jetzt halt noch Nüsse kaufen. In der richtigen Größe, damit ich das mal machen kann. Aber ich schwöre dir, das habe ich das letzte Mal schon festgehalten, nie wieder mache ich so einen Scheiß wie Reifenwechsel alleine. Das ist es einfach für mich nicht wert. Ich werde nicht anfangen in meinem Leben, einmal die Woche irgendwas rumzuschrauben. Und deswegen sehe ich auch nicht ein, für 80 Euro mit irgendwelche, oder 100 Euro, keine Ahnung, wo ein gutes Preissegment anfängt, Drehmomentschlüssel zu kaufen, ja. Und wenn ich mir dann so ein 30 Euro Ding kaufe, dann schaue ich mir das an und raste direkt aus, weil das so ein Billigding ist. Man merkt also, fürs Seelenheil, ich mache den Scheiß nicht mehr. Gut, damit aber noch nicht genug.
Jetzt aber dann, die alles entscheidende. Warte, ganz kurz. Da muss ich jetzt aber einhaken so, ne? Klar, nur um diesen Rahmen nochmal zu setzen, ne? Also du könntest dir theoretisch für 80 Euro oder sagen wir mal für 150 Euro, ne? Kannst du dir zwei Drehmomentschlüssel hinlegen, so, ne? Die qualitativ gut sind und den Bereich abdecken, in dem du arbeiten musst, so, ne? Nüsse brauchst du immer mal wieder, ne? Also auch wenn du einen Schrank aufbaust, ne? Brauchst du die entsprechende, was weiß ich, theoretisch, weiß nicht, ob es bei dir Nuss ist oder Imbus, ne? Brauchst du den Achteraufsatz für die Achsklemmung, sag ich jetzt mal, ne? Also das sind ja Dinge, die du brauchst, und wenn du das nicht selber machst, zahlst du ja einfach in München bei einem Mal so viel an Geld, wie du einmal für die Investition tätigen würdest, und dann hättest du es darlegen und es wäre alles gut. Also ich muss sagen, ich kann deinen Ärger bedingt nachvollziehen, weil ich wirklich sehr, 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 sehr lange Drehmomentschlüssel haben wollte. Einfach, weil ich, das ist so, aus meiner Perspektive, wenn man halt so ein bisschen was schraubt, ne, also an einem Fahrzeug, ne, ist das brauchst du einfach so, ne, und dann wirst du es halt auch gut haben, und das ist so, das ist ja so ein once in a lifetime Ding so ein bisschen auch.
Wir
so,
haben ja doch mal berechnet, was uns ein Kilometer Motorradfahren kostet. Irgendeine alte Folge, kommt mal reinschauen, was kostet der
Spaß. Ja, ja.
Da haben wir das ja wirklich ordentlich und analytisch berechnet. Ich glaube, wir kamen auf 50 Cent pro Kilometer raus. Irgendwie sowas war das. Alter, was ich an Cent zahle für eine Umdrehung der Schraube, wenn ich mir so einen scheiß Drehmomentschlüssel zukaufe, da kann ich mit jeder Umdrehung, sage ich, 3 Euro weg, 6 Euro weg, 9 Euro weg, das ist doch einfach eine Frechheit. Das steht in keiner Relation, dann schiebe ich es zum scheiß Händler, und dann soll er, nee, nicht scheiß Händler, du bist super nett, aber du kannst auch nichts für, ich bring halt gerne dann auch Geld dazu, weil ich einfach keinen Bock mehr habe. Vor allem, damit hört es ja nicht auf, ja, oder beziehungsweise damit fing es ja auch noch gar nicht an. Das Ding war, irgendwie in der Zwischenzeit dieses Motorradstand hat sich so ein Bremskolben auch rausgedrückt. So.
Weißt ach so, weil die Dinger nicht drin waren.
Ja,
weil
die Bremsscheibe nicht drin war.
Ja, da muss dann auch noch entlüftet werden.
Alter, dann muss ich...
Oder warte mal, rausgedrückt, ist er rausgefallen oder ist er nur rausgekommen?
Der kam raus.
Also der ist aber nicht rausgefallen?
Nein.
Der Kolben, ja, ist ja kein Problem. Ja, klar.
Ja, Alter, ist kein Problem. Weißt du, wie viel Kraft du brauchst, um einen scheiß Kolben zurückzudrücken? Das machst du nicht mal eben hier mit dem Popelfinger, sondern da... Ey, was ich mir da wieder an Techniken ausgedacht habe, am Ende bin ich da mit dem Schraubenzieher rein, keine Sorge, nicht mit der Spitze da auf den Kolben, sondern hab den da so quer drüber gelegt, dass ich von beiden Seiten den halt reindrücken kann. Aber ich schwöre dir, das war eine riesengroße Scheiße. Und wenn wir dann schon drüber sprechen, ja, Bremsen, bin ich jetzt auch nicht auf den Kopf gefallen, sollst du dann schon nochmal schauen, wie es auch mit der Bremsflüssigkeit aussieht und so weiter. Ich habe mir vor, 4 Jahren ein Zubehör-Bremsbehälter gekauft vorne. So einen schönen, sexy, schwarzen, weil sonst, das sieht ja echt aus wie so ein Pipi-Behälter beim Urologen oder so, ja. Also sieht ja wirklich mal aus, als könnte
also ein sehr treffender Vergleich, muss ich sagen. Das habe ich noch nie so gesehen. Aber stimmt, vor allem, wenn du sehr frische Bremsflüssigkeit drin hast, ne, dann sieht das wirklich aus wie von einem Jungspund. Und wenn die Bremsflüssigkeit älter wird, dann wie von einem kranken Pferd.
Ja, also ganz aber, ehrlich, wenn ich die Polizei anhält, stimmt, und du hast irgendwie Drogenintus, dann schraub schnell diesen Bremsflüssigkeitsbehälter ab, ja. Und sag, ja, kommst hier gerade vom Urlaub, ist frisches Urin, hältst den Tester rein, bist hoffentlich negativ. Keine Ahnung, vielleicht ist in Bremsflüssigkeit auch nochmal ganz anderes Zeug drin, das sich dann direkt 10 Jahre hinter Knast gehen lässt. Naja, auf jeden Fall habe ich den aufgeschraubt und das ist so ein richtig schöner Schwarz, den habe ich bei der Firma Wunderlich gekauft, BMW Zubehör, so, ne? Ist aber kein Wunderlich Eigenprodukt, muss ich an der Stelle mal sagen.
Aber trotzdem wunderbar von Wunderlich. Ja,
ja, dann habe ich den aufgeschraubt, fällt mir halt einfach so ein Plastikding entgegen. So, aber halt nicht eins, sondern es zerfiel im Fallen in 4 Stücke. Und ich dachte so, das ist der Dichtring. Und also war auch so der Dichtring. Und der ist einfach komplett zerbröselt in alle möglichen Einzelteile. So, und dann dachte ich, das ist jetzt einfach nicht wahr. Also, weißt du, ich halt eh schon eine Hasskappe des Todes. Und ich dachte mir, es kann doch nicht wahr sein. Also entweder haben die mir eine Bremsflüssigkeit verkauft, mit der du irgendwie auch Leichen komplett auflösen kannst, ja. Oder dieser Zubehör-Dings ist scheiße. Jetzt muss ich aber auch eins sagen, ich habe ja hier schon öfters mal auch richtig abgehasst. Aber was cool war, ich habe dann der Firma Wunderlich geschrieben, hatte keine Rechnung, nichts mehr. Habe gesagt, ey, keine Ahnung, muss schon ein paar Jahre her sein. Ich weiß auch nicht, von wo ich es aus bestellt habe, welche Adresse, geht mein Nachnamen ein. Das ist der Vorteil, wenn du nicht Müller mit Nachnamen heißt. Schaut mal, ob ihr da was habt. Tag später kam die Rückmeldung, jo, wir haben es gefunden, das war unter der und der Adresse, sollen wir es da hinschicken, Ersatzteil, weil ich habe gesagt, ich brauche jetzt einen neuen Dichtring, das finde ich scheiße, dass der kaputt geht. Habe ich denen die neue Adresse gegeben, 2 Tage später war es da, aber nicht nur Dichtring, sondern komplett neuer Bremsflüssigkeitsbehälter, also komplett, ich glaube, der hat damals 80 € gekostet und den haben die mir jetzt einfach komplett wieder geschickt. Und ich hätte nur das Ding gebraucht.
Nicht dein Ernst.
Da hab dann aber auch festgestellt, dass es nicht nur so ein Dichtring ist, sondern der eigentlich dieser Ring, wie soll man das jetzt beschreiben, noch so runtergeht wie so ein Eimer. Weißt du, den setzt du da komplett oben nochmal rein in dieses Bremsflüssigkeitsding. Mhm. Ja. Boah, und eigentlich muss ich jetzt so gefühlt den ganzen Bremsflüssigkeitsbehälter, glaube ich, wechseln. Und jetzt ist aber auch meine Frage an dich. Also erstmal wissen wir beide, dass ich nicht diesen Bremsflüssigkeitsbehälter wechsle. Das endet
ja
im absoluten Hass. Und im Zweifel noch an einem technischen Versagen und dann im Tod meinerseits. Und das will ja wirklich niemand hier. Aber wenn die Bremsflüssigkeit so ein Ding so kaputt macht, meinst du, ich müsste dann auch alle Schläuche einfach wechseln?
Nein, 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 nein. Also, bevor wir darauf kommen, Grüße geht raus an Frankie Hoffmann von Wunderlich. Also, dicken Respekt an die Aktion, die ihr da gemacht habt mit dem Versand von diesem, sag mal schnell, wie heißt es gleich? Kompletten Bremsflüssigkeitsbehälter. Und jetzt zum Thema Wechsel. Die Leitungen sind natürlich dafür ausgelegt. Also Bremsflüssigkeit ist natürlich eine hochkorrosive Flüssigkeit, ne? Deswegen muss man da auch sehr
Moment, aber
aufpassen.
Ich muss vielleicht nur dazu sagen, zu diesem Bremsflüssigkeitsbehälter kamen halt auch 2 so kleine Minischläuche dazu, weißt du, die dann quasi das Verbindungsstück zu der Stahlflexleitung oder wie man das auch immer nennt, sind oder waren.
Ja.
So, und für mich ist halt einfach nur das Vertrauen so ein bisschen weg in den Bremsflüssigkeitsbehälter, ne? Weil ich mir halt auch denke, ja, auch dieser Ring da oben oder wo die Flüssigkeit drin ist in diesem Gehäuse, es muss es doch aushalten. Also wir reden jetzt von 4 Jahren, so.
Ja, aber
und
ich
wenn
meine,
das schon am Arsch ist und da sind dann quasi auch an diesem Bremsflüssigkeitsbehälter auch Zubehör, so Gummischläuche dran, weiß ich nicht, ob man die, also die habe ich jetzt auch in der neuen Lieferung wieder bekommen. Also ich habe wieder den Bremsflüssigkeitsbehälter bekommen mit dem Innenleben und diesen 2 Verbindungsschläuchen da drin. Und da denke ich mir jetzt halt einfach nur, boah, wenn ich das wechseln lasse, dann wahrscheinlich alles neu machen.
Ja, also alles, was du bekommen hast, würde ich natürlich auch einbauen. Aber ich habe jetzt gedacht, mit Schläuche meinst du halt quasi die Leitungen, die das komplette Bremssystem umfassen, ne? Also du hast ja quasi diese kurze Verbindung, ja, dann hin zur Bremspumpe, ne? Da ist ja quasi dieser kleine Schlauch dabei oder diese kleinen Schläuche, kleine Leitung, von denen du jetzt gesprochen hast, so, ne? Also das auf jeden Fall neu, aber ansonsten ist das System natürlich dafür ausgelegt, ne, mit diesen Flüssigkeiten klarzukommen. Es gibt noch, also vor allem mit diesen Straßenflüssigkeiten, es ist nochmal ein bisschen was anderes, wenn du jetzt spezielles Rennstreckenmaterial verwendest, da kommen dann nochmal andere Spezifikationen zum Einsatz und die sind dann halt eben nochmal aggressiver. Da kann es durchaus sein, das weiß ich aber tatsächlich nicht. Da müsste der oder diejenige, die da solches Zeug einsetzt, sich mal schlau machen. Aber wenn du quasi handelsübliche Bremsflüssigkeit verwendest, ne, die nichtsdestotrotz immer korrosiv ist und hydrophil, also die liebt Wasser sozusagen, die zieht auch Wasser, deswegen muss man das auch regelmäßig wechseln. Da kommt auch dieser wandernde Druckpunkt zum Beispiel her, ne? Wenn viel Wasser in der Flüssigkeit ist. Und die greift natürlich eben auch das Material an. Und nochmal hier zum Thema wunderlich, die haben mit Sicherheit nicht ganz ohne Hintergedanken dir dieses Ding komplett geschickt, weil sie wahrscheinlich im Bewusstsein oder ihnen bewusst ist, du wirst nicht der Erste gewesen sein, bei dem das passiert ist, dass es vielleicht da bei diesem Modell von vor 4 oder 5 Jahren materialseitig irgendwie was zu beanstanden gab und deswegen jetzt das auf Kulanz quasi getauscht wird, ne? Ist ja das gleiche wie bei den BMW GS-Modellen, ne? Die jetzt ja, wo jetzt dieser Riesenrückruf gerade läuft, international, wo, weiß nicht, 250.000 Modelle irgendwie zurückgeholt werden müssen. Es kann ja schon mal passieren, dass da irgendwo ein Fehler auftritt und weil jetzt die Dichtung, ne, weil dieses Dichtungsmaterial jetzt korrodiert, heißt es ja noch nicht, dass automatisch die Bremsanlage deswegen nicht funktioniert, sage ich jetzt mal. Ne?
Also ja,
aber nichtsdestotrotz, du hast immer halt auch harten Verschleiß an solchen Stellen. Ne?
Props auf jeden Fall an wunderlich an den Kundenservice. Das war eine faire Nummer. Aufgeregt hat es mich trotzdem und selbst wenn jetzt irgendwie am Wochenende 14, 15 Grad wären, wo man das erste Mal so ein bisschen im Kreisel fahren könnte, heißt es für mich wieder, das Motorrad auf jeden Fall erstmal wohin bringen, die Scheiße fertig machen lassen, kotzt mich einfach unfassbar an.
Und jetzt aber, wollte ich gerade sagen, ne? Also du hast dir jetzt mal diesen Bremsflüssigkeitsbehälter gekauft, aber du würdest jetzt nicht hingehen und selber irgendwie was machen und Flüssigkeit wechseln und den Behälter anbauen, sondern du nimmst quasi dein Motorrad, schraubst den Deckel ohne Dichtung um drauf, schiebst das Motorrad zum Händler, legst die Kiste mit dem Bremsflüssigkeitsbehälter um drauf und sagst, bitte machen.
Ja.
Okay.
Also alles andere wäre, glaube ich, fahrlässig. Wer hier regelmäßig einschaltet, der denkt sich, bitte Brützel, lass die Scheiße sein. Aber es nervt mich einfach so. Ich will einfach mal wieder Motorrad fahren. War echt wenig. Bringt mich aber zu meinem zweiten Punkt, Motorradreisen, den ich aber vielleicht gar nicht mehr ausführe, weil wir sind schon bei 1 Stunde und Michel, du hast ja
auch noch was zu nennen.
Und vielleicht spare ich mir die ganzen Agendenpunkte, die ich hier aufgeschrieben habe, auch fürs nächste Mal.
Ja, vielleicht, ich wage zu behaupten, dass du dir das vielleicht sogar fürs übernächste Mal auf Spaß, denn wir haben jetzt ja schon wieder den nächsten Gast in der Pipeline und ich bin mir sehr sicher, das wird wahrscheinlich auch wieder eine formatfüllende Folge mit unserem kommenden, ja, Fachmann auf dem Gebiet des zweirädrigen Verkehrswesens und da müssen wir vielleicht sogar noch eine Folge länger warten, bis wir dann unsere kleinen Pünktchen hier anbringen können. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Also ich habe auch noch was im Petto. Du wirst vom Glauben abfallen, wenn ich das erzähle.
Scheiße, da müssen wir ganz schnell wieder aufnehmen. Michel, vielen Dank, dass ich mich trotzdem jetzt hier mal auskotzen konnte. So ein bisschen ist das Druckgefühl, das ich hier hatte, weg, nachdem ich so lange nichts erzählen konnte. Ein Punkt, den möchte ich am Ende noch bringen. Für alle, die jetzt hier Sonntag hören und noch nicht die Marc Marquez-Doku schauen konnten, wollte ich ein kurzes Thema noch anbringen. Und zwar habe ich gesehen, dass es auf der Wettbewerbsplattform, wir machen ja einfach Werbung für alle und das am Rande, wir machen überhaupt keine Werbung. Auf Netflix gibt es auch eine Doku, habe ich gesehen. Nicht nur Hitting the Apex, darüber hatten wir, glaube ich, schon mal gesprochen, sondern Superbiker. Hast du das schon mal gesehen?
Wo? Nee.
Das ist jetzt, eine Dokumentarserie, gibt sogar mehrere Staffeln, die British Superbike begleitet.
Die oh, BSB. Das ist großartig. Also das muss großes Kino sein.
Ja, es ist allerdings auch schon ein paar Jährchen her, seit die gedreht wurde. Das heißt, es ist aus ganz vielen Aspekten interessant. Ich habe nur kurz erstmal reingeschaut. Ich habe noch nicht die Zeit gefunden, das in Fülle zu gucken. Aber es ist aus vielen Sachen, vielen Aspekten Wahnsinn. Also erstmal merkt man, dass es doch einen Zeitenwandel gibt oder gab. Auf jeden Fall nehmen dort Grid Girls nochmal eine ganz andere Rolle ein, als man das jetzt so kennt. Man erlebt dann doch nochmal einen deutlich anderen Fahrstil bei den Motorradfahrern. Und was mich halt vor allem beeindruckt hat in dieser Serie, das Riesenpublikum. Also das ist auf der Insel echt ein krasses Ding. Ich hoffe ja immer noch, dass die IDM in Deutschland das auch schafft, da dann doch nochmal irgendwie dahin zu kommen. Wurden ja viele Sachen unternommen in den letzten Jahren. Aber Michel, wenn das auch für dich eine neue Info ist, vielleicht schaust du mal bis zur nächsten Folge auch in die erste Folge da rein. Machst dir ein Bild, dann haben wir da nochmal ein Gesprächsthema. Und ihr da draußen habt auch was, wo ihr reingucken könnt.
Absolut. Jetzt habe ich noch einen, durch deine Steilvorlage, noch einen kleinen Tipp, auch was die abendliche Video- und Filmgestaltung angeht. Für diejenigen, die kein Netflix haben, ne, ist ja ein kostenpflichtiges Portal, hat ja nicht vielleicht jeder ein Abo. Es gibt auf YouTube völlig kostenfrei die Serie Between the Hatches. Hast du jetzt gerade bei mir getriggert, als du gesagt hast, andere Zeit?
Boah, ich dachte jetzt, wenn du mit YouTube kommst, du kommst auf deinen Kanal.
Nein. Also, als hätte ich das ja jemals getan. Wie kommst du darauf? da geht's um die Isle of Man TT. Und die findet jetzt 2023 tatsächlich wieder statt. Und es gibt eben so eine Winterserie, auch mehrteilig. Immer, ich glaube so 20, 25 Minuten. Und davon gibt es eben jetzt auch schon einige Teile online auf dem Kanal der Tourist Trophy.
Geil.
Und das ist wirklich auch super, super cool. Sehr hochwertig gemacht. Jan hat im Hintergrund jetzt gerade schon laufen, weil er jetzt kurz nach der Aufnahme direkt einsteigen wird. Also, auf jeden Fall auch noch ein Tipp von meiner Seite. Ist leider englischsprachig. Und Englisch ist halt bei John McGuinness und Peter Hickman und Co. Ja,
Auslegungssache.
Vielleicht, ja, Auslegungssache, also vielleicht klingt, nicht ganz treffend.
Ja, klingt so wie ein Schaf.
Aber es gibt Untertitel. Mit Untertitel geht's.
Ein Schaf nach drei Guinness, das versucht Englisch zu sprechen. So kann man sich die wahrscheinlich vorstellen.
Ja. Das ist ein sehr schönes Bild, was du da gerade gezeichnet hast.
Gut, das sind doch mal Empfehlungen, mit denen ihr jetzt rausgehen könnt, ausschalten könnt, die Zeit überbrücken könnt, bis es die nächste Gasgeflüster-Folge gibt. Michel hat schon angekündigt, uns erwarten spannende Gäste. Seid gespannt, schreibt uns, kommt mit auf die Motorradtour, lasst es euch gut gehen. Danke fürs Zuhören. Michel, es war mir ein Fest. Adios.
Adios und bis ganz bald. Tschüss.